Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Das Warschauer Ghetto war eine Zwischenstation auf dem Weg in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Wie es den Menschen in dem abgeriegelten Stadtteil trotz widrigster Umstände gelang, eine Typhusepidemie abzuwenden, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Heuschreckenplage in Ostafrika und Asien. Doch zu Beginn schauen wir auf die aktuelle Corona-Situation hier bei uns. Am vergangenen Donnerstag und Freitag sind in Deutschland jeweils rund 800 Neuinfektionen gemeldet worden, also deutlich mehr als in den Tagen zuvor. Beunruhigend nennt das Robert-Koch-Institut diese Situation. Ist das möglicherweise der Beginn eines steilen Anstiegs der Fallzahlen? Und genau diese Zahlen im Blick hat für uns der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth. Volkert, heute nun liegen die gemeldeten Neuinfektionen wieder im üblichen Rahmen, nämlich bei rund 340 Personen. War das vergangene Woche bloß ein statistischer Ausreißer nach oben?
Nee, wohl eher nicht. Die Neuinfektionen, die werden ja am Wochenende nicht so konsequent von den Gesundheitsämtern weitergemeldet. Deshalb liegen die Zahlen am Montag immer deutlich niedriger. Und diese beiden Werte von Freitag und Samstag um 800, die sind im Vergleich zu den Vorwochen wirklich ein deutlicher Anstieg. Und das passt leider auch zu anderen Entwicklungen. Die Reproduktionszahl R gibt ja an, wie effektiv sich das Virus verbreitet. Und schon seit einiger Zeit liegt R tendenziell über 1. Und das heißt, die Epidemie breitet sich aktuell wieder aus.
Das vorherige Emporschnellen der Infektionszahlen, das ging ja zurück auf den Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies. Steckt denn auch jetzt wieder solch ein Cluster hinter diesem Anstieg?
Nee, und gerade das macht den Anstieg auch für das Robert-Koch-Institut so beunruhigend. Es gibt natürlich Ausbrüche im bayerischen Mamming beispielsweise, haben sich mehr als 170 Menschen auf einem Gurkenhof angesteckt. Der Landkreis drumherum hat jetzt auch mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche gehabt. Auch im Landkreis Hof stiegen die Fallzahlen deutlich. Da gab es mehrere Familienfeiern mit Ansteckungen. Daneben gibt es viele kleinere Ausbrüche im Umfeld von Gottesdiensten, in Pflegeheim und so weiter. Aber die wichtigste Entwicklung der vergangenen Woche ist, dass sich SARS-CoV-2 in der Fläche ausbreitet. Die Zahl der Kreise, die überhaupt keine Infektionen in den letzten 7 Tagen gemeldet haben, die ist kontinuierlich zurückgegangen. Vor einer Woche waren noch 110 Kreise frei von Covid-19, jetzt sind es nur noch 87. Und das heißt eben im Umkehrschluss, die Epidemie breitet sich inzwischen fast überall diffus aus. Und das macht es den Gesundheitsämtern schwer, statt sich auf wenige größere Ausbrüche zu konzentrieren, müssen sie nämlich jetzt ganz viele Einzelfälle bei den Kontakten nachverfolgen.
Und aktuell stehen ja auch Menschen im Fokus, die aus dem Urlaub wieder heimkehren. Wie relevant sind die denn überhaupt für das Infektionsgeschehen im Moment?
Also nach wie vor im Moment, die meisten Infektionen finden innerhalb Deutschlands statt. Das war mittewärts anders. Da war etwa die Hälfte der positiven Tests aus dem Ausland gekommen. Dieser Wert liegt derzeit bei rund 10% und die meisten kommen aus dem Balkan, der Türkei. Und dieser Wert ist in den vergangenen Wochen relativ stabil geblieben. Aber mit Ende der Sommerferien könnte sich das natürlich ändern, könnte das ansteigen. Theoretisch sollten Reisende aus Risikogebieten 14 Tage in Quarantäne gehen. Eine sehr effektive Auflage, die aber kaum kontrolliert wird.
Und deshalb diskutiert die Politik ja auch über verpflichtende Schnelltests an Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzübergängen. Wäre das denn ein Ausweg?
Ja, diese Tests, die liefern einfach immer nur eine Momentaufnahme und deshalb liefern sie auch nur begrenzte Sicherheit. Das braucht ja nach einer Infektion ein paar Tage, bis auch wirklich Virus da ist. Und in dieser Frühphase, wenn man da testet, bekommt man ein negatives Ergebnis, kann dann aber vielleicht 2-3 Tage später andere anstecken. Und ob das nun ein großes Problem ist oder eher selten, das werden wir in den nächsten Wochen mitbekommen. Eine Quarantäne wäre natürlich sicherer, aber eben nur, wenn sie eingehalten wird.
Ganz kurz noch, befinden wir uns denn im Moment am Beginn einer sogenannten zweiten Welle?
Ja, das ist noch offen. Es ist ja erstmal so, dass jede zusätzliche Infektion dem Virus ja auch zusätzliche Chancen bietet, weitere Personen anzustecken und so eine Epidemie auch zu befeuern. Aber ob das sich wirklich bewahrheitet, das wird sich wahrscheinlich morgen zeigen. Am Dienstag sollte der Melderückstand des Wochenendes aufgearbeitet sein. Und dann wird man sehen, was passiert. Wichtig ist auch, wir blicken ja eine Woche zurück in die Vergangenheit. So lange dauert es, bis ein Testergebnis da liegt nach der Infektion. Und von daher wissen wir noch gar nicht, wie die aktuelle Entwicklung, Technopartys und so weiter, die Infektionsraten beeinflussen.
Vielen Dank, Volkhard Wildermuth, zur aktuellen Entwicklung bei den Corona-Zahlen in Deutschland. Im Jahr 2018 entluden zwei Wirbelstürme große Regenmassen über einigen Regionen der arabischen Halbinsel. Monatelang herrschte dadurch ideales Wetter für Heuschrecken, sodass sich bald schon riesige Schwärme dieser Insekten ausbreiteten, bis nach Äthiopien, Somalia und Kenia und in den Mittleren Osten hinein. Inzwischen ist die zweite Generation der Insekten in Ostafrika geschlüpft. Ob es gelingen wird, die Tiere am Wandern zu hindern und die Ernte zu schützen, das ist vielerorts noch unklar. Mein Kollege Lennart Pyritz über die aktuelle Lage in Asien und Afrika.
Ich sah eine Wolke. Es war etwa 10 Uhr, der ganze Himmel war bedeckt. Man konnte nicht einmal die Sonne sehen und sie waren überall. Das hat mir natürlich Angst gemacht. Solche Insekten hatte ich noch nie gesehen. Es war ein schrecklicher Moment.
Albert Lemasulani arbeitet normalerweise als Sozialarbeiter im Isiolo County im Zentrum Kenias. Doch seit im Januar die ersten Schwärme in seiner Heimatregion kamen, kämpft er gegen die Heuschrecken. Zu Fuß, mit Motorrad und inzwischen auch per Hubschrauber spürt er Schwärme auf und gibt die Koordinaten an Teams weiter, die die Tiere aus der Luft mit Insektiziden besprühen. Mittlerweile nutzt er dafür eine App namens eLocust.
Wenn Sie einen Schwarm sichten, öffnen Sie die App, klicken auf Neuer Bericht und es werden automatisch die Koordinaten angezeigt. Dann wählen Sie die Art der Heuschrecken, Erwachsene oder Jungtiere, schätzen die befallene Fläche, zum Beispiel 200 oder 300 Hektar, laden ein Video oder ein Bild hoch und übermitteln die Daten an das Kontrollteam von Regierung bzw. FAO. Und das schickt dann die Sprühflugzeuge los.
Keith Cressman verfolgt als Senior Locust Forecasting Officer die Wanderbewegungen der Heuschrecken für die Welternährungsorganisation FAO.
In Ostafrika gab es erhebliche Ernteschäden. Und das sind ohnehin sehr empfindliche Gebiete, die keine großen Verluste ertragen. Es gibt mehr als 20 Millionen Menschen in der gesamten betroffenen Region, die sich in akuter Ernährungsunsicherheit befinden. Wir hoffen natürlich, dass wir eine Hungersnot vermeiden können. Aber es handelt sich um eine beispiellose Bedrohung für die Ernährung und die Lebensgrundlagen dieser Menschen.
In Ostafrika ist inzwischen die zweite Generation Heuschrecken geschlüpft und hat Schwärme gebildet. Jetzt steht die Sommerbrut der Insekten bevor.
Gegen die im Frühjahr entstandenen Schwärme gibt es nach wie vor massive Kontrollmaßnahmen aus der Luft, vor allem im Nordwesten Kenias, in Äthiopien und in Somalia. Damit werden zwei Ziele verfolgt, die Landwirtschaft schützen, aber auch die Wanderungen der Schwärme in die Sommerbrutgebiete reduzieren.
Anfangs wurden konventionelle Insektizide eingesetzt, um die Schwärme zu besprühen. Mittlerweile stehen auch biologische Mittel zur Verfügung. Ein Spray aus speziellen Pilzsporen gemischt mit Öl, das gezielt Wanderheuschrecken tötet. Allerdings entfaltet sich die Wirkung langsam und die Produktion braucht Zeit.
Das ist die Sache mit Biopestiziden. Es ist ein viel langsamerer Prozess als bei den chemischen Mitteln. Bei der ersten Generation Heuschrecken gab es nicht genügend Vorräte davon, um effektiv eingesetzt zu werden. Aber jetzt, während der zweiten Generation, ist mehr davon verfügbar.
Ohnehin traut Kenia den Biopestiziden erst jetzt so langsam, sagt Christian Pantenius. Er koordiniert derzeit als Berater für die FAO regionale Maßnahmen im nordkenianischen Heuschrecken-Hotspot Turkana. Als er seinen Arbeitsalltag schildert, wird er unvermittelt unterbrochen.
Hubschrauber werden eingesetzt zur Entdeckung von Schwärmen. Jetzt kommt gerade, entschuldigen Sie, das war jetzt gerade ein Sprayflugzeug, was über uns hinwegflog. Jetzt kommt das zweite. Aber die fliegen jetzt nicht in den Einsatz, sondern die fliegen zurück nach Südafrika.
Dass die Flugzeuge nach 4 Monaten ihren Einsatz in Turkana beendet haben, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Situation dort entspannt hat. Zwar wurden an einigen Orten Schäden festgestellt, vor allem in Hirsefeldern, so Christian Pantenius. Seiner persönlichen Einschätzung nach liegen die Ernteschäden in Kenia aber bei maximal 5%.
Was natürlich auch eben darauf zurückzuführen ist, dass wir es doch erreicht haben, also die Heuschrecken so weit zu bekämpfen, dass sie nicht eine unmittelbare Gefahr für die landwirtschaftliche Produktion darstellen können. Ohne die Bekämpfungsmaßnahmen sähe die Situation sicherlich ganz anders aus.
Trotz der glimpflichen Entwicklung in Turkana, die internationale Dimension der Heuschreckenkrise ist außergewöhnlich. Denn auch in Asien bewegen sich die Schwärme aus dem südlichen Iran und Pakistan nordwärts in Richtung ihrer Sommerbrutgebiete in der Wüste im indisch-pakistanischen Grenzgebiet, warnt Keith Cressman.
Mit dem Einsetzen des Monsuns haben die Tiere begonnen, Eier zu legen. Und wir erwarten eine beträchtliche Zunahme der Heuschreckenpopulationen während des Sommers bis Oktober, November, sowohl in Indien als auch in Pakistan.
Beide Länder haben sehr gute Heuschreckenkontrollprogramme, die zu den ältesten der Welt zählen. Ganz anders ist die Situation im Bürgerkriegsland Jemen, wo derzeit auch neue Schwärme entstehen. Die Tiere können mit dem Wind sehr weite Strecken zurücklegen. Daher könnten Schwärme aus dem Jemen auch wieder zu einer Bedrohung für Ostafrika werden. Ebenso wie unkontrollierte Schwärme aus Somalia in den Mittleren Osten fliegen und dort die Situation verschärfen könnten. Der einzige Weg aus der Krise ist internationale Zusammenarbeit. Eine große Aufgabe, die derzeit noch durch die Corona-Pandemie erschwert wird, so Keith Cressman.
Sie hat unsere Fähigkeit beeinträchtigt, internationales Fachwissen schnell zu mobilisieren und in die bedürftigen Länder zu schicken. Corona hat die Lieferungen von Pestiziden und Ausrüstung verzögert, ebenso wie die Mobilisierung von Flugzeugen aus anderen Ländern, die für Kontrolloperationen benötigt werden.
Zwei Faktoren entscheiden nun über die weitere Entwicklung: wie konsequent und effektiv die Gegenmaßnahmen verlaufen und wie das Wetter sich gestaltet. Kälte und Trockenheit könnten die Schwärme dezimieren, Wind könnte die Insekten aufs Meer hinaustragen.
Ein Beitrag war das von Lennart Pyritz. Im Warschauer Ghetto hatten die Nationalsozialisten rund 450.000 Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht, größtenteils deutsche und polnische Juden. Schon bald machten sich dort Krankheiten breit, vor allem die bakterielle Infektion Typhus, an der rund 30.000 Personen direkt starben. Im Oktober 1941 geschah dann allerdings etwas, was die Menschen im Ghetto als ein Wunder bezeichneten. Die Typhuswelle ebbte wieder ab, ausgerechnet zu Beginn des Winters, also zu einem Zeitpunkt, wo alle mit steigenden Zahlen gerechnet hätten. Ein internationales und interdisziplinäres Forschungsteam beschreibt nun im Fachmagazin Science Advances, wie es zum Abflauen der Seuche kam. Zu ihnen gehört der Historiker Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien am Thurow College Berlin. Von ihm wollte ich wissen, was damals tatsächlich hinter dem vermeintlichen Wunder steckte.
Also wir haben es ja hier mit Flecktyphus zu tun. Ich glaube, das ist relativ wichtig zu sagen. Also es gibt das normale Typhus, das ist längst nicht so tödlich wie Flecktyphus. Und natürlich gibt es hier viele Faktoren, die zusammenspielen. Das Wesentliche ist, dass es die Gemeinschaft im jüdischen Ghetto, die Ärzte dort in Zusammenarbeit mit der jüdischen Verwaltung geschafft haben, die hygienischen Bedingungen, die ja desaströs waren angesichts der von den Deutschen geschaffenen Umstände, diese Bedingungen zu schaffen.
Wie sah das denn im Detail aus?
Naja, also Flecktyphus ist eine Krankheit, die von Läusen übertragen wird. Das heißt, was man tun muss, ist, diese Läuse im Wesentlichen zu eliminieren. Und das heißt, dass man zum Beispiel Häuser und Wohnungen, man macht da halt eine Schädlingsbekämpfung. Und wir können sehen, dass jedes Haus des Warschauer Ghettos durchschnittlich 2-mal komplett ausgeräuchert wurde. Wir können feststellen, dass es also umfangreiche Hygieneschulungen gab. Also man hat den Leuten beigebracht, dass es wichtig ist, die Läuse regelmäßig, egal unter welchen Bedingungen, dass sie diese Läuse loswerden müssen. Und man hat natürlich auch versucht, diejenigen, die infiziert sind mit dem Typhus, natürlich auch zu isolieren, damit sie nicht weiter gebissen werden und die Läuse dann die Krankheit weiter verbreiten.
Woher kam denn das Fachwissen, das nötig war, um diese sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen durchzuführen?
Nun, wir haben im Warschauer Ghetto sehr viele Ärzte, die dort eingesperrt sind. Der bekannteste von denen ist sicher Ludwig Hirschfeld, der auch mal für einen Medizin-Nobelpreis nominiert war. Und da sind natürlich Epidemiologen zum Beispiel dabei. Und die sind aufgetreten. Es gab regelrechte Schulungsveranstaltungen. Also man hat wirklich in die hygienische Weiterbildung der Ghettoinsassen, darum hat man sich gekümmert und so versucht, dieses Fachwissen, das da war, auch zu verbreiten. Es gibt natürlich eine Gesundheitsabteilung beim Judenrat und so weiter. Also das Wissen ist da und man hat es tatsächlich geschafft, das in der Breite auch zu vermitteln.
Und wie können Sie nun mit großer Gewissheit sagen, dass genau dieses Wissen und diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass sich der Typhus eben nicht weiter verbreiten konnte?
Wir haben ein mathematisches Modell entwickelt, um zu prognostizieren, welcher Verlauf von Infektionen, wie viele Infektionen denn zu erwarten wären, wenn man keine Maßnahmen ergreift. Und ganz eindeutig zeigt uns dieses Modell, dass wir also mit viel, viel mehr Infizierten und noch viel mehr Toten zu rechnen hätten, insbesondere dann im Herbst und im Winter. Und tatsächlich beobachten wir das Gegenteil. Die Erklärung dafür ist natürlich nicht unbedingt einfach. Also, dass wir sagen, diese Maßnahmen, dass es die tatsächlich waren, das schließen wir auch aus dem, was uns Überlebende aus dem Ghetto berichten, was in Memoiren aufgezeichnet wird. Denn man hat es damals allgemein als ein großes Wunder wahrgenommen, dass diese Epidemie aufhört, wenn alle haben damit gerechnet, dass die im Winter 41 auf 42 noch viel schlimmer wird.
Also zum einen das historische Quellenstudium. Andererseits brauchen Sie doch aber auch Zahlen zu den Infizierten, zu den Todesopfern, um die Ergebnisse des Modells mit der Wirklichkeit abzugleichen.
Na, diese Zahlen finden wir tatsächlich in den Quellen. Also wir reden ja hier über ein Ghetto mit 450.000 Menschen. Das heißt, es gibt da natürlich eine Verwaltung. Da gibt es eine Gesundheitsverwaltung, da gibt es eine statistische Abteilung. Und diese Zahlen wurden damals erfasst. Also man schaut, man hat Krankenhäuser, man schaut, wie viele Leute hat man da, die man wegen Flecktyphus behandelt. Dann müssen wir natürlich auch irgendwie sagen, es gibt immer eine Dunkelziffer. Es gibt Leute, die die Krankheit haben und damit nicht irgendwie ins Krankenhaus gehen. Das ist dann natürlich schon ein Problem. Hier müssen wir schätzen, diese Zahlen, die gibt es ja nie. Also die hat man nicht. Aber wir können zum Beispiel aus der Anzahl der Toten, aus der Anzahl der Toten in den Krankenhäusern und der Infizierten in den Krankenhäusern dann eine Korrelation erstellen, wie tödlich die Krankheit ist, wie viele Leute tatsächlich oder ungefähr infiziert sind. Und daraus kann man dann ein mathematisches Modell entwickeln.
Eingerichtet worden war das Warschauer Ghetto von den deutschen Besatzern ja ursprünglich als sogenannter Seuchensperrbezirk. Welche Rolle haben denn Infektionskrankheiten für die Propaganda der Nazis gespielt?
Für die Nazis ist das ganz entscheidend, die Vorstellung, dass die Juden einerseits Träger von Krankheiten sind, also das quasi zu ihrer Natur gehört, dass sie im Schmutz leben und Krankheiten vertreiben. Und das geht dann so weit, dass man sie gleichsetzt auch mit der Krankheit selber. Und das heißt dann natürlich, wenn man sie mit der Krankheit gleichsetzt, dass also nicht nur die Krankheit zu eliminieren ist, auszulöschen ist, sondern die Juden selber. Das heißt, das ist ein wesentliches, aber auch Erklärungsmodell für die nationalsozialistische Motivation, die Juden zu ermorden. Und insofern ist deren Vorstellung, Juden in die Ghettos zu sperren, um den Rest der nichtjüdischen Bevölkerung vor diesen Krankheiten zu schützen, ist ganz wesentlich. Insbesondere im Fall von Warschau ist das ganz wesentlich. Aber das verwechselt natürlich Ursache und Wirkung. Also wir müssen einfach sagen, dass wir vor der deutschen Besatzung unter den Juden in Warschau nicht irgendwie besonders bemerkenswert viele Flecktyphusfälle gehabt hätten, sondern die natürlich dadurch auftreten, dass die Leute hungern, dass in einer Wohnung 7, 9 Personen sich ein Zimmer teilen, was natürlich irgendwie die Hygiene total erschwert und was natürlich auch dazu führt, diese Unterernährung, dass die Leute total geschwächt und deswegen auch anfällig für Krankheiten sind.
Sagt Professor Stefan Lehnstedt vom Touro College Berlin. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
Die weltweit größte Corona-Impfstudie hat begonnen. Das US-Unternehmen Moderna testet seinen Impfstoffkandidaten seit heute im US-Bundesstaat Georgia. Die Untersuchung soll auf mehr als 80 Orte und insgesamt 30.000 Freiwillige ausgeweitet werden. Es handelt sich um die dritte und letzte Phase vor einem möglichen Zulassungsantrag. Es wird im großen Maßstab geprüft, ob der Stoff wirksam und sicher ist. Andernorts haben bereits andere, kleinere Studien dieser Phase begonnen. Es handelt sich um Impfstoffe, die in China und an der britischen Oxford University entwickelt wurden. Gestern teilte Moderna mit, dass die US-Regierung umgerechnet 860 Millionen Euro in die Impfstoffentwicklung des Biotech-Unternehmens investieren will. Forscher sind dem Verlust des Geruchssinns bei Covid-19-Patienten auf der Spur. Mit genetischen Untersuchungen haben sie Zellen in der Riechschleimhaut entdeckt, die anfällig für einen Virenbefall mit SARS-CoV-2 sind. Außerdem fanden sie solche Zellen im Riechkolben, einer Struktur im Gehirn, die eine Rolle beim Geruchssinn spielt. Dabei handelt es sich nicht um Nervenzellen, berichten die Forscher im Magazin Science Advances. Vielmehr seien es Zellen, die eine unterstützende Funktion im Nervengewebe ausüben, sowie um Stammzellen. Viele Covid-19-Patienten klagen über einen vorübergehenden Verlust des Geruchssinns. Den Mechanismus dahinter zu verstehen, könnte sowohl die Diagnose der Krankheit wie auch die Therapien verbessern. Geschickte Hände brauchen Zeit zum Lernen. Das haben Anthropologen der Universität Zürich am Beispiel von 36 Primatenarten herausgefunden. Von der frühen Jugend bis zum Erwachsenenalter haben sie bei den Tieren beobachtet, wann sie welche Fingerfertigkeiten erlernen. Fast alle Arten lernten dabei in der gleichen Reihenfolge. Zunächst konnten sie mit einer Hand greifen, dann mit beiden, dann konnten sie die Hände gleichzeitig, aber unabhängig voneinander nutzen, dann einzelne Finger benutzen und so weiter. Außerdem stellten die Forscher fest, mit der Größe des Gehirns wuchs einerseits die Fingerfertigkeit, andererseits aber auch die Zeit, die die Tiere brauchten, um diese Fertigkeiten zu beherrschen. Es brauche eben lange, komplizierte Techniken zu lernen, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Das könnte ein Grund dafür sein, warum hochkomplexe Fähigkeiten, wie etwa die Nutzung von Werkzeugen, nur wenigen Arten vorbehalten sind. Ornithologen haben eine Art Gesichtserkennung für Vögel entwickelt. Das System ist in der Lage, einzelne Vogelindividuen zu erkennen, etwas, wozu Menschen nicht in der Lage sind. Die Forscher haben das System mit Fotos von Kohlmeisen, Siedelwebern und Zebrafinken trainiert. Es konnte die einzelnen Tiere dann mit Trefferquoten von etwa 90% identifizieren, notieren die Forscher im Magazin Methods in Ecology and Evolution. Das System könnte sich etwa bei der Verhaltensforschung als hilfreich erweisen. Bisher ist man da auf Markierungen wie Ringe angewiesen, um einzelne Tiere zu unterscheiden. Das Risiko neuer Corona-Infektionen könnte bei kühleren Temperaturen steigen. Das prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation. Das liege daran, dass die Menschen sich dann mehr in geschlossenen Räumen aufhalten würden, wo Viren sich effektiver verbreiteten. Umweltbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und UV-Strahlung dürften ebenfalls eine Rolle spielen, wenn auch nur eine begrenzte. Auf Spitzbergen gab es einen Temperaturrekord. Am Samstagnachmittag wurden auf dem arktischen Archipel 21,7 Grad Celsius gemessen. Damit wurde das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 1979 um 0,4 Grad überboten. Normalerweise herrschen zu dieser Jahreszeit Temperaturen von 5 bis 8 Grad auf der Inselgruppe.
Sternzeit, 27. Juli. Wie Uranus aus den Latschen kippte. 1781 entdeckte der aus Hannover stammende Musiker und Liebhaberastronom Wilhelm Herschel den Planeten Uranus. Schon bald danach stellten Beobachter fest, dass die Rotationsachse des neuen Planeten um rund 98 Grad gekippt ist. Uranus rollt also gleichsam auf seiner Bahnebene. Der Grund für diese Besonderheit blieb lange unbekannt. Erst vor ein paar Jahrzehnten tauchte die Hypothese auf, dass Uranus in seiner Frühgeschichte bei einer Kollision von einem anderen Himmelskörper sprichwörtlich über den Haufen gerannt worden sein könnte. Auf der Suche nach Beweisen für diese Überlegung nutzten japanische Forscher jetzt ein Computerprogramm, das sie zur Untersuchung der Entstehung von Monden bei Eisplaneten entwickelt hatten. Dabei ließen sie sich von der weitgehend akzeptierten Annahme leiten, dass unser Mond vor rund 4,5 Milliarden Jahren aus der Kollision der Erde mit einem etwa marsgroßen Himmelskörper hervorgegangen ist. Während das bei einer solchen Kollision herausgeschleuderte flüssige Material recht schnell wieder erstarrt, dauert die Abkühlung und das anschließende Gefrieren von zu Gas verdampftem Eis wesentlich länger. Offenbar blieb beim Uranus-Crash in der Frühzeit des Sonnensystems nicht viel Materie für die Monde übrig, denn der Planet hat recht wenige und eher kleine Begleiter. Nach dem Szenario des japanischen Teams hat damals ein kosmischer Eisberg mit rund dreifacher Erdmasse Uranus gerammt. Der junge Planet ist dabei buchstäblich umgekippt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning.